Ich habe mir heute Carmen Tatsch-Murat eingeladen und sie mal eben mit nur ein paar Worten vorzustellen, ist gar nicht so einfach. Fangen wir mal bei der Anrede an. Wie nenne ich sie denn? Frau, ehrwürdige Mutter, Schwester, Carmen, Professor Tatsch-Murat, helfen Sie mir.
Also ich denke, Schwester ist das Einfachste. Wir sind bei Schwester geblieben, auch nachdem ich Äbtissin geworden bin.
Was sind Sie denn jetzt im Hauptberuf, Äbtissin oder Professorin?
Im Hauptberuf würde ich sagen, bin ich tatsächlich jetzt Ordensfrau Äbtissin.
Und das, obwohl sie sich als Alt-68erin in der Frauenbewegung engagiert hat und auch ansonsten so ganz anders ist, als man sich eine katholische Ordensfrau vorstellt. Denn sie ist erst mit Mitte 40 ins Kloster eingetreten, hat ihr bisheriges Leben als Professorin und Eigentumswohnungsbesitzerin dafür aufgegeben und sich auch eine ganz besondere Niederlassung der Benediktinerinnen ausgesucht. Seien Sie gespannt. Ich bin es auch. Schwester Carmen Tatsch-Murat war Hochschulprofessorin mit dem Spezialgebiet Geschlechtergerechtigkeit. Heute ist sie Äbtissin eines Benediktinerinnenklosters. Sie waren schon Mitte 40, als Sie in den Orden eingetreten sind. Sie hatten, ich glaube, 20 Jahre mit einem Mann zusammen gewohnt?
Ja, so ungefähr.
Ich weiß nicht, waren Sie verheiratet oder zusammen gewohnt?
Wir waren nicht verheiratet, nee.
Und Sie waren Professorin, hatten eigene Eigentumswohnung in München, also ein Leben wie Alt-68er das so geführt haben.
Richtig, genau.
Was ist passiert, dass Sie das plötzlich aufgegeben haben?
Also zunächst mal gab es die Klosteridee oder die Klostersehnsucht schon einmal in meiner Jugend, so 16, 17. Mein Weg ging dann aber anders. Ich habe Abitur gemacht und dann bin ich eben in die Studentenbewegung, Frauenbewegung auch mit hineingezogen worden. Und mein Wunsch war dann zunächst einfach die Welt zu verstehen und zu verändern. Und deswegen habe ich dann angefangen, Soziologie zu studieren. Habe dann irgendwann, so mit 20 ungefähr, meinen Partner kennengelernt. Und als ich Mitte 40, Anfang 40 war, ist er gestorben, nach über 20 Jahren. Und dann war plötzlich die Idee da, was mache ich jetzt eigentlich? Ich habe alles erreicht. Eben, wie Sie sagten, Eigentumswohnung, Freundeskreis. Ich war auch aktiv in der Pfarrgemeinde. Und irgendwie merkte ich, es reicht nicht. Und der alte Wunsch oder die alte Sehnsucht kam wieder.
Und dann haben Sie einfach so umgeschaltet oder wie war dann Ihr Weg? Weil man geht ja nicht, verkauft ja nicht sein Hab und Gut und geht am nächsten Tag ins Kloster.
Nein, ich habe dann Exerzitien gemacht bei Benediktinerinnen und dann war mir sehr schnell klar, so will ich eigentlich leben. Nur das war dann auch wieder nicht der richtige Ort. Das waren Missionsbenediktinerinnen und da hätte ich eben meinen Beruf sofort aufgeben müssen, um dort einzutreten. Und dann habe ich nochmal einen Umweg gemacht, dann habe ich nochmal eine Ausbildung angefangen, wie man das so macht in meinen Kreisen. Also wenn man nicht weiß, was man machen soll, macht man eine Ausbildung. Dann habe ich eine Ausbildung in geistlicher Begleitung gemacht und dann noch eine Supervisionsausbildung. Und der Klosterwunsch oder vielleicht kann man auch sagen, das Gezogensein blieb. Und dann hat mir jemand eben die Kommunität Venio empfohlen. Und da war ich dann mal nach längerem Zögern mal ein Wochenende und wusste, also wenn überhaupt, dann das und wenn überhaupt, dann jetzt. Und deswegen habe ich dann also sehr schnell entschieden, ich mache das jetzt. Und wenn es sich zeigt, dass es falsch ist, wird es sich schon zeigen. Aber es zeigte sich nicht.
Aber was geht da so in Ihrem im Kopf vor? Also wie fühlt sich das an? Können Sie das beschreiben, dieses Gezogensein, dass Sie jetzt wirklich sagen, das, was ich bislang hatte, war gut, aber jetzt will ich was anderes?
Also es war so eine Mischung, denke ich. Es war schon, ich will was anderes, ich will auch mehr, ich will auch radikaler leben. Aber auch das Gefühl, ja, ich soll. Also ich soll wirklich von Gott her nochmal schauen, wozu bin ich eigentlich da? Was könnte er noch von mir wollen? Und eben als ich dann dieses Wochenende im Venio war, habe ich klar gespürt, also das ist der Ort, wo ich eigentlich einsteigen soll.
Was hat Ihnen da so gut gefallen? Warum haben Sie sich da gleich daheim gefühlt?
Ich weiß gar nicht, ob es mir so gut gefallen hat. Also ich war das erste Mal in im Morgengebet in der Morgenhore. Es war ein furchtbar grauer Apriltag. Es war alles lateinisch. Ich kann gar nicht sagen, dass es mir gefallen hat. Aber es war trotzdem so ein Gefühl, das ist der Ort, wo ich hingerufen bin. Das Gefallen kam dann eher langsam und später. Es kam natürlich auch durch die Menschen, durch die Schwestern, die ich kennengelernt habe. Da war sehr schnell ein guter Kontakt da.
Und dann haben Sie tatsächlich dann erst alles aufgegeben oder wie funktioniert also sowas dann?
Das war im August 97, als ich um Eintritt gebeten hatte und im November bin ich eingetreten. Also nicht sehr lange.
Nee.
Und auch ein unpraktischer Zeitpunkt, das war mitten im Semester. Also mein Semester lief weiter, meine Lehrveranstaltungen und ich bin einfach sozusagen umgezogen. aber das geht schrittweise. Also es gibt auf jeden Fall erstmal ein halbes Jahr Postulat. In der Zeit hatte ich meine Wohnung noch behalten. Ich habe sie zwar nicht mehr genutzt, aber behalten. Mhm. Und alles aufgeben, verkaufen oder wirklich eigentumslos sein, das kommt ja erst mit der ewigen Profess. Und das dauert 5,5 Jahre insgesamt.
Man hat so ein bisschen Zeit zum Loslassen.
Genau, ja.
Schwester Carmen Tatsch-Murat ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Schwester Carmen, den Namen Carmen, haben Sie sich denn ausgesucht oder ist das Ihr Geburtsname?
Das ist mein Geburtsname, ja. Den habe ich behalten im Kloster.
War das eine Entscheidung Ihrerseits oder ist es bei Ihnen üblich?
Das ist bei uns so, dass man sich bei der Einkleidung einen Namen wünschen kann. Es ist aber immer nicht sicher, ob man ihn wirklich bekommt. Das ist spannend bis zum letzten Moment. Und ich habe mir gewünscht, dass ich meinen Namen behalten kann. Carmen, Maria Carmen. Weil er für mich dann im Kloster auch nochmal eine neue Bedeutung bekommen hat. Carmen heißt ja auch Lied. Und für mich war die Bedeutung dann sehr wichtig, also für Gott zu singen, zu Gott zu loben jeden Tag.
Und das ist ein komplett anderes Programm als das Leben als Hochschulprofessorin. Gleich reden wir darüber, was sich bei Ihnen alles geändert hat. Frau Professor Carmen Tatsch-Murat oder einfach Schwester Carmen ist eine selbstbewusste Frau, die Karriereleiter sehr schnell hinaufgestiegen war. Und dann sind Sie plötzlich in einen Orden eingetreten. Sie haben es eben schon mal gesagt, Sie waren mitten im Semester. Wie haben denn Ihre Studenten, vor allem wahrscheinlich Studentinnen, darauf reagiert?
Also zunächst mal gab es die Kollegen und Kolleginnen. Die waren sehr gespalten. Einige haben gesagt, ja, das habe ich mir schon immer irgendwie gut vorstellen können, sowas Ähnliches. Andere waren eher entsetzt. Also es gab auch eine, die meinte, ich hätte jetzt irgendwie den Feminismus verraten. Das geht doch nicht in dieser Männerkirche. Aber insgesamt waren sie sehr wohlwollend. Und die Studenten und Studentinnen haben das im laufenden Semester gar nicht so mitgekriegt, sondern erst so im Laufe der Zeit.
Aber gab es dann nochmal Diskussionen darüber? Oder traut man sich das nicht bei der Professorin als Studentin?
Mit Studentinnen, es gab dann immer wieder Gespräche mit zum Beispiel in der KHG, katholischen Hochschulgemeinde. Mhm. Und ich hatte den Eindruck, dass es so eine Generation war und auch immer noch ist, wo sozusagen alles okay ist. Also jede darf ihren Weg gehen und finden, das kann Tai Chi in der Toskana sein, das kann Kloster sein, das kann irgendwas sein. Hauptsache es stimmt. Also die waren da sehr plural tolerant, würde ich sagen.
Aber es gab eben auch diese eine Kollegin, die gesagt hat, sie haben den Feminismus verraten. Sie als, ich sag's einfach nochmal, so als Alt-68erin kann man sie, glaube ich, gut titulieren.
Also, ja, also ich war jetzt nicht in der ganz vordersten aktiven Front, aber ich war schon natürlich als eine Soziologin dabei.
Ja, und ich meine, ihre Arbeiten gingen ja auch um Geschlechtergerechtigkeit und so weiter.
Stimmt.
Um Arbeitswelt, was ja auch oft zusammenhängt, wie viele Frauen, eigentlich alle Frauen wissen.
Stimmt.
Und sie mussten plötzlich Gehorsam geloben.
Das ist natürlich jetzt ein großes Thema, das Sie aufmachen, Gehorsam.
Also das ist jetzt was ich mit Frauenrechtlerinnen gar nicht verbinde.
Sie haben recht, es ist eines unserer Gelübde, der Gehorsam, auch im Benediktinischen. Wobei ich jetzt, wenn ich das kurz sagen soll, würde ich sagen, Gehorsam heißt bei uns, kommt ja von Hören, das Wort. Hören auf das, was Gott wirklich will. Und auch gemeinsam hören. Also Gehorsam ist nicht was Hierarchisches, was einfach von oben kommt und das muss man dann tun, sondern wir versuchen gemeinsam im Gespräch, im Gebet, in langen Prozessen zu hören, was dran ist. Natürlich vor allem bei großen und wichtigen Sachen. Im Kleinen kann es schon mal sein, dass man sagt, also bitte hol doch mal die Schwester jetzt vom Arzt ab oder so. Aber das ist in der Familie genauso.
Dass Sie als Äbtissin, als Mutter der Schwestern, also erst unter Gleichen sind Sie, ja?
Genau.
Aber diese Frage war ja durchaus berechtigt. War Kirche denn dann der richtige Ort, um Ihre nächste Karriere zu starten? Weil die ja nun wirklich extrem hierarchisch geordnet ist.
Also
für sich innerhalb der Kommunität kann ich mir das vorstellen. Das ist eine große Familie und da bespricht man zusammen und es gibt jemanden, der nach außen hin die Führung übernimmt.
Ja.
Aber innerhalb der Kirche ist es ja nun wirklich so, dass Ober-Untersticht.
Also in der Kirche oder mit der Kirche habe ich natürlich immer noch große Fragezeichen an manchen Stellen. Ich denke, das darf auch sein, das bleibt auch. Ich habe gemerkt, dass die lange Zeit, in der ich mich mit Kirche gar nicht beschäftigt hatte, einfach plötzlich vorbei war. Ich habe mich wieder an Kirche orientiert, natürlich auch an Gottesdiensten, Eucharistiefeiern und habe auch dann gemerkt, dass mich vieles ärgert oder dass ich auch leide an Kirche an manchen Stellen. Und da wurde es für mich spannend, weil da hatte ich dann das Gefühl, ja, ich will wieder was zu tun haben mit dieser Kirche. Ich will sie auch ein Stück weit mitgestalten und ich bin auch selber Kirche. Also nicht, weil ich alles so toll finde, sondern weil ich irgendwie das Gefühl habe, es ist ein Teil meines Lebens.
Von der Frauenrechtlerin zur Ordensfrau. Gleich geht's weiter mit Schwester Carmen Tatschmurat. Mit Mitte 40 ist mein heutiger Gast, Schwester Carmen Tatschmurat, ins Kloster eingetreten. Vorher war sie ganz woanders unterwegs. Sie hat in Soziologie ihren Doktor gemacht. Ihr Thema waren Frauenrechte. Sie hat mit einem Mann zusammengelebt. Sie hatte eine Eigentumswohnung, wurde Professorin und galt als emanzipierte, erfolgreiche Alt-68erin. Jetzt hat sie Gehorsam gelobt und lebt in einer Klosterzelle statt in der Eigentumswohnung. Gleich reden wir darüber, warum das alles doch ein Gewinn für sie ist. Als Schwester Carmen Tatschmurat ins Kloster eingetreten ist, war das ein ganz anderes Leben, das sie begonnen hat. Über die Geschichte mit der Frauenrechtlerin und den Gehorsam haben wir eben schon geredet. Ein anderer Punkt ist Klosterzelle statt Eigentumswohnung oder wie leben Sie jetzt?
Wir nennen es Zimmer, nicht Zelle, aber das stimmt schon. Also jede hat ein Zimmer, einen Raum für sich. Virginia Woolf sagte mal, eine Frau braucht ein Zimmer für sich alleine, ein berühmtes Buch. Ich würde sagen, wir haben nur ein Zimmer, im Gegensatz eben zu einer Eigentumswohnung. Aber dafür haben wir eine schöne Altbauvilla in Nymphenburg mit großem Garten, die dann allen gemeinsam gehört.
Okay. Ist in Familien jetzt auch nicht so viel anders. Genau. Also den Luxus, ein eigenes Zimmer zu haben, habe ich zum Beispiel nicht. Tja. Aber so andere weltliche Dinge vermissen Sie die nicht manchmal? Sie sind ja in das Gebetsleben eingebunden. Das heißt, Sie haben ganz, ganz fixe Zeiten, zu denen Sie auch da sein müssen. Mhm. Wenn Sie einfach mal mit einer Freundin eine Pizza essen gehen wollen, geht das?
Also spontan würde ich sagen, geht das tatsächlich nicht. Das müsste dann schon ein absoluter Notfall sein, dass die Freundin sagt, mein Gott, mein Mann ist gestorben oder ich weiß nicht was. Mhm. Aber dann wird man nicht Pizza essen gehen. Also normalerweise gehen natürlich Gespräche oder Treffen mit Freundinnen schon. Das muss halt geplant werden. Aber ich denke, das ist in der Familie auch nicht anders. Mhm. Und dann sage ich halt, also zwischen 6 und 7 Uhr abends geht nichts. Vorher ja und nachher auch ja.
Aber neue Schuhe kaufe ich mir, wann ich die will.
Ja gut, da haben wir natürlich gewisse Einschränkungen, zeitliche. Der Rahmen, der zeitliche, ist gewöhnungsbedürftig, würde ich schon sagen. 2-3 Mal am Tag, wenn ich zu Hause bin, jetzt eben auch mittags Gebetszeiten. Aber er ist auch hilfreich, weil er wirklich immer wieder mich zurückführt darauf, was ist eigentlich das Wesentliche, warum bin ich da? Also bei Benedikt steht in der Regel, wenn das Zeichen zum Gottesdienst ertönt, dann soll der Bruder sofort sozusagen den Griffel fallen lassen und zum Gottesdienst eilen. Und das heißt eben wirklich, also das Gebet, der Gottesdienst ist das Wesentliche.
Das steht da so, aber Sie leben das auch. Leben Sie das gerne?
Ich lebe das gerne, ja. Ich lebe das wirklich gerne, weil es auch mich persönlich, also nicht nur, weil ich das muss oder weil das für Gott irgendwie eine Bedeutung hat, das hoffe ich auch, aber weil es mich persönlich auch weiterbringt, weil ich denke, ich werde immer wieder ziemlich radikal angefragt auch. Wozu bist du da? Was ist eigentlich deine Aufgabe?
Und da bekommen Sie tatsächlich Antworten?
Nicht immer sofort und nicht immer direkt und nicht immer die, die ich will. Aber so im Laufe des Lebens denke ich schon, ja.
Nicht immer die, die ich will? Also ich habe mir das immer so ein bisschen vorgestellt, dass man so dann zur Ruhe kommt und eigentlich merken, was sie selber wollen. Aber die Antwort, die sie eigentlich nicht wollen, die kommt ja dann gar nicht aus ihnen, sondern tatsächlich von woanders, oder?
Also ich hätte mir vorstellen können, ruhig und kontemplativ zu lesen, zu beten, zu forschen und nicht unbedingt Äbtissin zu werden. Okay. Das ist eine andere Ausrichtung, als ich mir sie vorgestellt habe. Ich muss mich mit Geldfragen, mit Sanierung vom Kapellendach rumschlagen und ähnlichen Dingen, die mir nicht unbedingt in die Wiege geschrieben sind. So meine ich das.
Okay, aber dann haben Sie da auf jeden Fall auch die Zeit, innerhalb dieser Gebete über solche Sachen nachzudenken, Lösungen zu finden und zu hören, auf wen oder was auch immer.
Das ist die große Herausforderung. Das ist immer wieder schwierig, sich da zurückzuholen. Sowohl also auch im Gebet mal das alles loszulassen, zur Ruhe zu kommen, als auch in Ruhe dann nachzudenken, wie mache ich das jetzt eigentlich mit Handwerkern und so weiter. Das ist eine Spannung, in der wir wahrscheinlich ähnlich leben wie andere mit Familie und Beruf.
Aber ich finde es trotzdem sehr lustig, dass Sie dieses Hören, Gehorsam, dass das so eine wichtige Rolle spielt. Das sind ja alles Begriffe, die ineinander greifen eigentlich.
Genau. Also wir versuchen wirklich zu hören, was ist das Richtige in großen, entscheidenden Dingen, aber auch in kleineren. Also wenn eine Schwester kommt und sagt, ich möchte jetzt unbedingt, ich fantasiere jetzt mal, Chinesisch lernen, dann würde ich erstmal sagen, so ein Blödsinn. Aber wenn ich dann mit ihr vielleicht drüber rede und wir dann merken, es kann irgendeine Perspektive, irgendeinen Sinn haben, warum nicht? Und manchmal, das ist ganz spannend, manchmal kommt auch so eine Lösung aus dem, was wir jeden Tag an Texten aus der Bibel hören. Da kommt dann plötzlich ein Satz und ich denke, aha, vielleicht ist das die Antwort.
Spannend. Ganz am Anfang der Sendung hat mein heutiger Gast, die Hochschulprofessorin und katholische Ordensfrau Schwester Carmen Tatsch-Murat, erzählt, dass sie schon als Jugendliche mal überlegt hatte, ins Kloster zu gehen. Aber dann kamen die Frauenbewegung, das Studium und ein Mann. Und damit war das Thema erstmal vom Tisch. Aber ist Ihnen denn dieser tiefe Glaube trotzdem schon in die Wiege gelegt worden?
Also meine Mutter, meine Familie mütterlicherseits war katholisch, kamen aus dem Sudetenland. Die waren schon katholisch. Und meine Mutter war eigentlich sehr fromm. Sie war dann auch zwischenreihen wieder mal sehr suchend und hat sich dann auch ein bisschen esoterisch umgetan. Aber sie war schon eigentlich ein sehr gläubiger Mensch und die ganze Familie auch.
Aber hatten Sie so dieses ganz strenge katholische Familienleben mit, wir gehen auf jeden Fall jeden Sonntag in die Kirche?
Nee, das hatte ich nicht. Also da war eben gerade auch eine Zeit so nach meiner Erstkommunion, wo meine Mutter sich ein bisschen distanzierte und ich dann als Kind wohl furchtbar fromm war und dann immer alleine drauf bestand, unbedingt in die Kirche zu gehen mit Freundinnen. Das habe ich dann aber durchgezogen und war dann auch in der Pfarrgemeinde, in der Gruppe bei Kapuzinern. Also ich war da schon kontinuierlich bis eigentlich zum Abitur ziemlich fromm.
Also immer aktiv?
Eigentlich schon, ja.
Ihr Vater war Moslem?
Mein Vater war Moslem, ja, das ist richtig. Das ist natürlich jetzt ein besonders heißes Thema momentan. Das war aber damals in den 50er Jahren anders. Da waren einfach einige, nicht so viele wie jetzt, aus verschiedensten Gründen in Deutschland gestrandet. Mein Vater war im Krieg hier gelandet als Flüchtling aus Russland. Er war aus Turkmenistan, hatte dann einen amerikanischen Pass, also war Amerikaner.
Er war Journalist, gell?
Ja, war Journalist.
Radio Free Europe.
Genau, freies Europa. Er war Spezialist für sein Land, für Turkmenistan. Und war sehr westlich liberal. Also da war gar nichts, wo er mich indoktrinieren wollte. Im Gegenteil, er sagte immer, also Religion ist Sache der Mutter und hat sich da überhaupt nicht irgendwie eingemischt.
Gab es darüber irgendwelche Diskussionen oder haben Sie mal sozusagen vergleichende Religionswissenschaften daheim betrieben, dass Sie über Ihre verschiedenen Glauben geredet haben?
Ich habe es 2-3 Mal versucht, den Koran irgendwie zu lesen und bin immer gescheitert, hatte da auch nie eine Anleitung und habe es dann gelassen.
Aber mit Ihrem Vater meine ich jetzt?
Nee, gar nicht. Mit meinem Vater hatte ich politische Auseinandersetzungen, weil er eben ein überzeugter Amerikaner war. In der Zeit, wo der Vietnamkrieg auch war, war ich also sehr anti-amerikanisch. Das war eher so unsere Konfliktlinie.
Also wirklich die klassischen Alt-68er genau. Und ihre Eltern.
Genau.
Von der Frauenrechtlerin zur Ordensschwester. Diesen Weg ist Carmen Tatsch-Murat gegangen. Heute ist sie Äbtissin des Klosters, in das sie eingetreten ist, als sie bereits Mitte 40 war. Und dieses Kloster ist auch etwas anders als andere. Die Schwestern dort haben nämlich zum Beispiel alle einen Beruf, den sie außerhalb des Klosters ausüben. Von der Kinderärztin bis zur Bauingenieurin ist alles dabei. Und abends gehen die Frauen dann nach Hause in ihr Kloster. Wie das Leben dort aussieht, darüber reden wir in der nächsten Stunde von Hauptsache Mensch. Sie war Mitte 40, als sie in den Orden eingetreten ist. Vorher hatte Schwester Carmen Tatsch-Murat 20 Jahre lang mit einem Mann zusammengelebt, war Professorin, hatte eine Eigentumswohnung und jede Menge Freunde. Als ihr Mann starb, hat sie sich überlegt, wie sie weiterleben möchte und ist fündig geworden in einem etwas anderen Kloster. Wie das aussieht, das erzählt sie uns gleich. Als Schwester Carmen in den Orden eingetreten ist, da ist sie in die Communität Venio eingetreten. Das Wort kennt ja kein Mensch. Was heißt das, Communität?
Inzwischen heißt sie nicht mehr so. Inzwischen heißt sie Abtei Venio.
Genau, da möchte ich genau. Später drauf kommen.
Communität Venio ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich. Es gibt viele evangelische Kommunitäten und manchmal verwechselt man das. Aber es ist eigentlich ein klassisches Benediktinerinnenkloster. Gegründet in den 20er Jahren in München und anerkannt leider durch Rom sehr, sehr spät, erst 1992. Das war ein langer, langer Weg. Aber wir leben Ja gut, die Frage ist, von welcher Seite schaut man? Schaut man auf das, was anders ist, oder schaut man auf das, was gemeinsam ist mit allen Benediktinerinnen?
Mhm. Mich würde interessieren, was anders ist.
Beides. Anders ist, dass wir im normalen Leben in Zivil gehen, dass wir nicht im Habit gehen, sondern nur beim gemeinsamen Gebet. Da tragen wir dann so einen schwarzen Chormantel und einen Schleier. Und anders ist auch, dass wir in den Berufen, in denen wir normalerweise ins Kloster kommen und ausgebildet sind, bleiben. Dass wir also in verschiedensten Berufen sind und nicht ein gemeinsames Werk haben wie ein Krankenhaus oder ein Kindergarten oder irgend sowas.
Da sind Kinderärztinnen, da sind Bauingenieurinnen, da sind fitte Frauen.
Richtig, genau. Das stimmt.
Das heißt, sie gehen jeden Morgen zur Arbeit, kommen heim in ihr Kloster. In Ihrer Abtei, in Ihr,
genau.
Sagen Sie Kloster?
Was, wir sagen oder, Kloster, ja.
In Ihr Kloster. Ziehen Sie sich dann gleich um oder wann ziehen Sie den Habit an? Weil Sie tragen daheim Nonnentracht.
Nee, im Haus nicht.
Im Haus nicht, nur zum Beten.
Genau, also um 18 Uhr ist Vesper und um 10 vor 6 gibt es das Zeichen zum Gottesdienst, der gongt es. Und dann werfen wir den Mantel über, wir müssen uns gar nicht umziehen. Mhm. Das ist nur so wie eine Kokulle, die man so überwirft.
Was bedeutet Ihnen das dann?
Das bedeutet, dass ich das, was ich in der Welt, sag ich mal Welt in Anführungszeichen, so erlebt habe, dass ich das alles mit nach Hause bringe, dass ich das alles mit einhüllen kann in diesen Mantel und gleichzeitig auch ein Stück Uniformität, dass ich also mich nicht jetzt ständig irgendwie produzieren und unterscheiden muss von allen anderen, sondern dass da auch sowas wie Gleichförmigkeit, Gleichheit vor Gott da ist. Wir haben manchmal Erfahrungen gemacht mit Gästen, die zum Beispiel amerikanische Benediktinerinnen sind, die nur in Zivil gehen und die dann bei uns im Chor mitsitzen in rosa Blümchenkleidern. Und das ist ein bisschen anstrengend, wenn dann jede irgendwie anders aussieht. Also es hilft auch sehr, sich zu konzentrieren.
Wenn man nicht abgelenkt wird, genau. Wenn man einfach ein vertrautes Bild hat?
Genau, auch das. Ja.
Das sind also die Sachen, die bei Ihnen gleich sind wie bei anderen Benediktinern. Was ist noch gleich?
Gleich sind auf jeden Fall die Gelübde. Mhm. Gleich ist auch, dass wir eben wirklich leben ohne persönlichen Besitz. Und die Gebetszeiten, die sind in jedem Kloster ein bisschen anders, aber da sind wir im Grunde auch gleich. Wir haben die gleichen Bücher, aus denen wir singen, beten.
Beten und arbeiten ist ja auch der Leitspruch der Benediktiner und Benediktinerinnen. Die meisten ihrer rund 20 Mitschwestern sind es,
Wir sind 18 in München und 4 in Prag in der kleinen Gemeinschaft.
Und die meisten von denen arbeiten Teilzeit.
Ja.
Warum arbeiten die Teilzeit? Die haben ja nur keine Kinder, die können Vollzeit arbeiten.
Das war auch bis vor einigen Jahren so. Also die ersten Generationen sowieso, die haben alle Vollzeit gearbeitet. Wir haben dann langsam gemerkt, dass wir wenig Zeit oder zu wenig Zeit haben, um wirklich in Ruhe am Gebetsleben teilzunehmen und auch für Gemeinschaftsleben und auch für Gäste. Wir haben auch immer wieder Gäste. Wir haben auch ein kleines Programm, wo wir Angebote machen und das alles zusammen. Und die Erfahrung, die wohl alle haben, dass Berufstätigkeit sich zunehmend wahnsinnig intensiviert hat in letzter Zeit, hat uns dazu gebracht zu überlegen, wie können wir dem allen beiden gerecht werden. Und dann sind wir bei den meisten jetzt auf Teilzeit gegangen. Was aber jetzt nicht eine endgültige Entscheidung ist, das muss man immer wieder anschauen und auch je nach Person. Also wenn jemand zum Beispiel neu in den Beruf einsteigt, da haben wir jetzt eine junge Schwester, dann ist die voll im Beruf erstmal, um reinzukommen.
Benediktinerorden einmal anders. Venio heißt das etwas andere Benediktinerinnenkloster. Die Äbtissin Schwester Carmen Tatsch-Murat ist heute bei mir zu Gast. Schwester Carmen, Sie haben gerade gesagt, dass Schwestern, die gerade neu im Beruf sind, Vollzeit arbeiten. Das sind wahrscheinlich jüngere Frauen. Wie viele junge Schwestern haben Sie? Haben Sie, ich sag mal, weniger Nachwuchssorgen als andere?
Das weiß ich nicht, ob es weniger ist als bei anderen. Wir haben momentan noch eine, die die ewige Profess nicht hat. Wir haben aber in diesem Jahr, im letzten Jahr, 2 ewige Professen gehabt. Also wir haben eigentlich eine ganz gute Gruppe von 5 Schwestern, sage ich mal, die so unter 40 sind.
Das klingt ja jetzt nicht nach wahnsinnig viel, aber ist, glaube ich, ein ziemlich guter Schnitt. Eben haben wir schon gehört, dass alle Schwestern, die in der Abtei Venio leben, einem weltlichen Beruf nachgehen und nach der Arbeit dann nach Hause ins Kloster gehen. Die Äbtissin dieses Klosters habe ich zu Gast, Schwester Carmen Tatsch-Murat. Dieses Leben, dieses klösterliche Leben, abgesehen von gemeinsamem Gebet, wie sieht denn diese Gemeinschaft aus? Also was trägt sie da so? Was macht das aus?
Also gemeinsames Gebet, gemeinsames Essen, soweit wir da sind. Wir essen auch still, schweigend, mit Lesung meistens, mit Tischlesung. Und zusätzlich gibt es verschiedene gemeinsame Aktivitäten. Wir treffen uns zum Beispiel relativ regelmäßig zweimal die Woche abends. Alle, die da sind, alle, die können, einfach so zum, wir nennen das Rekreation, zum Austausch, was war los, was ist wichtig.
Ratschabend.
Ja, Ratsch, oder Information organisieren, alles miteinander. Ja. Und es gibt einmal die Woche.
Na, aber ist das despektierlich, wenn ich jetzt sage Ratschabend? Also ich kenne das so, dass ich mich mit Freunden treffe, genau, um irgendwas zu organisieren.
Also eigentlich schon, ja, so ist es eigentlich.
Weil das klingt immer alles so, Klosterleben, da muss man dann und dann muss man das und dann muss man das. Ja. Aber irgendwo müssen sie doch auch noch Mensch sein.
Es muss auch locker sein, natürlich.
Wo findet denn das statt?
Das sind also die zwei Abende, wobei das schon relativ verbindlich ist. Also wer da ist und kann, der ist dabei. Mhm. Und dann gibt es natürlich immer kleinere Grüppchen, dass man so zwei zu dritt mal irgendwas unternimmt oder sich zusammensetzt und mal einen Film anschaut oder Scrabble spielt, die Älteren oder was auch immer. Das geht alles. Und wir haben dann noch außerdem einmal die Woche einen thematischen Abend, mehr oder weniger einmal die Woche, wo wir wirklich über ein Thema sprechen, das uns betrifft oder ein geistliches Thema.
Ein Thema, das Sie betrifft und kein geistliches Thema ist, wäre zum Beispiel?
Ja, es kann auch mal sein. Ja gut, also ich weiß nicht, ob es überhaupt was gibt, was letztendlich nicht geistlich ist. Neulich haben wir mal drüber gesprochen, wie ist das eigentlich mit unserem Garten? Wie nützen wir den? Öffnen wir den für Gäste? Öffnen wir den für eine Frau, die angefragt hat, ob sie da Bogenschießen darf? Und so Geschichten, also das ist jetzt nicht primär auf den ersten Blick geistlich, aber dann wieder schon, weil ich denke, brauchen wir den Rückzugsraum für uns oder öffnen wir ihn für Leute, die auch irgendwie so eine Oase brauchen?
Da kommt man dann doch wieder in die geistlichen Fragen. Ja, genau. Was macht mein Leben hier aus und wie gestalte ich es?
Richtig. Und Finanzfragen gibt es natürlich auch manchmal, die sind auch
das Dach.
Eben nicht unbedingt primär geistlich, aber irgendwann dann auch. Verantwortung mit Geld ist auch ein geistliches Thema.
Letztendlich dann alles, was Sie tun, oder?
Eigentlich schon, ja, würde ich schon sagen. Ich würde jetzt nicht immer alles so hochhängen. Also wenn ich ein paar Schuhe brauche, brauche ich ein paar Schuhe. Ja. Aber
die Frage, ob Sie sich jetzt das teurere oder billigere kaufen, welchen Nutzen hat es, kann dann schon mal dazu führen, dass Sie sagen, ich muss aber jeden Tag von Pontius nach Pilatus laufen, würde ich jetzt mal sagen.
Genau.
Sie natürlich nicht.
Richtig.
Und dann nehme ich halt die teureren, weil ich mag keine kalten Füße.
Genau.
Sie reden miteinander, um Entscheidungen zu finden. Sie haben alle weltliche Berufe und kommen abends nach Hause in ihr Kloster. Und nach vielen Jahrzehnten hat Venio quasi den Ritterschlag der Klöster erhalten. Sie sind zur Abtei erhoben worden. Das heißt, jetzt gelten sie als ganz normales Benediktinerinnenkloster. Was das für die Schwestern bedeutet und ob mein heutiger Gast, Schwester Carmen Tatsch-Murat, glaubt, dass ihr Kloster als Modell für die Zukunft der Orden gelten kann, darüber reden wir in der nächsten halben Stunde. Vor knapp 2 Jahren ist die Kommunität Venio zur Abtei geworden. Die Äbtissin ist heute bei mir zu Gast, Schwester Carmen. Es ist ja kein Geheimnis, dass ein Orden nach dem anderen wirklich ums Überleben kämpft, dass Klöster geschlossen werden, dass Niederlassungen geschlossen werden. Und hier wird mal eine neue erhoben, die aber ein bisschen anders ist.
Also die Erhebung ging durch den Kardinal. Das hat Kardinal Marx dann letztendlich entschlossen. Es lag schon lange auf dem Schreibtisch von Kardinal Wetter, fast 10 Jahre, glaube ich. Und Kardinal Marx hat es dann entschieden. Und ich denke schon, mit dem Hintergrund, das ist etwas, was vielleicht zukunftsfähig ist als Modell. Hat er jedenfalls auch uns und auch in der Presse immer wieder mal so gesagt. Er hält das für ein gutes Ordensmodell für die Zukunft.
Früher war es ja so, dass die Menschen, nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele Leute ins Kloster gegangen, einfach weil sie da versorgt waren.
Das ist nicht mehr.
Das ist ja jetzt überhaupt nicht mehr der Fall.
Aber in Europa nicht mehr.
Genau. Ja. Aber es gibt immer Menschen, die so nach so einem spirituellen Leben suchen. Wenn die in ein normales Kloster gehen, finden die ich sag's mal wieder despektierlich, um es zu überspitzen, ein Altenheim vor oft. Also sie kommen da rein und müssen sich um die älteren Mitschwestern kümmern oder irgendwie organisieren, dass die Niederlassung womöglich geschlossen wird. Die kommen nicht dahin und können ihr Ordensleben so leben, wie sie es vielleicht vorgestellt haben. Was glauben Sie, wie wird das weitergehen? Muss man da alles zusammenfassen? Weil das Schöne am Ordensleben, an der Ordenslandschaft bisher war ja, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gab, seinen Glauben zu leben. Schweigeorden bis hin zu Orden, die Jugendarbeit machen, über alles Mögliche, Krankenhaus, Seelsorge und so weiter. Wie wird das in Zukunft laufen müssen? Haben Sie da eine Idee, in welche Richtung das gehen könnte? Denn dieser große Zulauf wird wahrscheinlich nicht mehr kommen.
der große Zulauf wird in Europa sicher nicht mehr kommen. Das hat 100.000 Gründe, die Sie genannt haben, aber auch schlicht die demografische Situation. Es gibt eben kaum noch Familien mit 10 Kindern, wo dann halt eine ins Kloster geht. Das muss man auch sehen. Wo es hingehen wird, muss man wahrscheinlich wirklich erstmal dem Heiligen Geist überlassen. Das ist schwierig. Ich hoffe schon, dass es auch eine große Vielfalt weiterhin gibt. Und es ist nicht so, dass klassische Klöster unbedingt aussterben. Also zum Beispiel Frauenchiemsee hat immer wieder Nachwuchs. Ist ein klassisches Benediktinerinnenkloster. Aber mit einer großen inneren Freiheit und Offenheit, soweit ich das erlebe, mit einem wunderbar geführten Gästehaus. Ich denke, die Klöster müssen sich halt entscheiden, welchen Weg sie gehen und wie sie die Charismen ihrer Gründerinnen vielleicht neu in die Welt umsetzen können. Man braucht keine Ordensschwestern mehr, um ein Krankenhaus zu führen. Das ist klar. Das braucht man heute nicht mehr. Man braucht sie auch nicht mehr für viele andere Dinge. Aber es gibt einen, wie Sie sagen, Riesenbedarf an Sinnsuche, Sinnbegleitung. Ich denke, da sind Orden gefragt als Orte, wo man Begleitung findet, wo man seine Lebensfragen auch mal offen diskutieren kann, was in Pfarrgemeinden vielleicht nicht immer so möglich ist. Die Pfarrer sind einfach überlastet. Also es gibt sicher große Felder, wo Orden einen wesentlichen, wichtigen Dienst in der Kirche übernehmen können. Wie sich das dann ausgestaltet? Ich habe eher das Gefühl, es werden mehrere kleinere Zellen sein. Mhm. Also vielleicht wirklich 5, 6, 7, 8 Schwestern, Brüder und nicht mehr diese Riesenabteien mit 100. Das ist sicher Vergangenheit.
Sie glauben nicht, dass es zusammenschrumpfen wird auf nur wenige Gemeinschaften?
Das auch. Also sicher werden einige Gemeinschaften, wie es ja in Bayern jetzt auch schon der Fall ist, tatsächlich einfach aufgeben müssen, weil sie nur noch aus 5 alten Schwestern bestehen. Das ist klar.
Mein heutiger Gast, Schwester Carmen Tatsch-Murat, ist erst mit Mitte 40 in den Orden gegangen.
Viele Menschen, die vielleicht so eine Berufung spüren, ihr Leben Gott widmen zu wollen, machen das nicht, weil sie schlicht und ergreifend Familie haben wollen. Das ist ja meistens der große Hinderungsgrund. Können Sie sich vorstellen, dass es auch eine Lebensform gibt, wo man das vereinbaren kann?
Also mit Familie direkt, das wäre dann eine ganz andere Lebensform. Das gibt es sicher auch, dass man sagt, das sind lose Verbände von christlich lebenden Familien. Da habe ich jetzt keinen so Überblick, aber das gibt es sicher. Aber was es im Orden auch gibt, es gibt zunehmend auch ältere Frauen und auch Männer, die eintreten. Also ich habe jetzt auch wieder eine Anfrage von einer, die Mitte 40 ist. Und es gibt auch, was es im Mittelalter oder durch die Jahrhunderte immer gab, es gibt auch Witwen und Witwer, die auch ins Kloster gehen.
Und die dann auch noch 40 Jahre den Orden mitgestalten können.
Es gibt zum Beispiel eine, von der ich weiß, dass jetzt gerade ihr Sohn geheiratet hat.
Okay.
Eine Ordensschwester.
Haben Sie Schwestern mit Kindern?
Nein, wir haben keine.
Aber Sie haben ja jetzt im Orden dann auch wieder eine Blitzkarriere gemacht, sozusagen. Kaum waren Sie eingetreten, waren Sie auch schon Äbtissin?
Naja, nicht so ganz.
Können Sie gar nicht anders als Karriere machen?
Also ich bin 97 eingetreten und 2010 bin ich Priorin geworden. Das sind immerhin 13 Jahre, das geht schon. Aber ich kann es nicht beurteilen. Die Gemeinschaft hat mich gewählt. Und wie gesagt, ich habe es mir nicht ausgesucht. Ich kann mir gut vorstellen, ganz still und kontemplativ irgendwie vor mich hinzuleben im Kloster.
Aber es war ja auch eigentlich der Plan, oder?
Irgendwie schon, ja. Und alle meine Freundinnen sagen, also ich habe mir das anders vorgestellt. Wenn man dich jetzt fragt, dann hast du nie Zeit. Eigentlich sollte das doch viel entspannter sein.
Nichts gewonnen.
Genau.
Oder doch was gewonnen?
Ja, ich denke schon. Ganz eben auf einer ganz anderen Ebene.
Aber wären Sie ein Mann? Wären Sie inzwischen geweihter Priester, dürften die Messe feiern, beziehungsweise feiern darf sie natürlich jeder, sondern der Messe vorstehen. Erfolgsverwöhnt, sage ich mal, wie Sie sind, wären Sie jetzt wahrscheinlich Bischof oder hätten irgendeinen einflussreichen Posten im Bistum oder im Vatikan? Macht Sie das nie sauer?
Also auf mich persönlich nicht, weil ich habe eindeutig nicht die Berufung zur Priesterin. Also das, ich habe nur nicht mal Theologie studieren wollen. Das ist wirklich nicht meine Karriere. Vorstellung gewesen. Niemals. Natürlich denke ich, es ist immer noch sehr viel zu tun. Frauen sind in der Kirche sicher noch nicht an dem Platz, den sie haben könnten und sollten. Das Frauenpriestertum ist jetzt nicht so mein Hauptthema, muss ich gestehen. Da denke ich auch wirklich, wir sollten das in Ruhe dem Heiligen Geist überlassen, wen er beruft und wen nicht. Manchmal denke ich natürlich leise schon vielleicht, trauen wir ihm das gar nicht zu, dass er Frauen berufen könnte. Aber das ist nicht mein Thema im Moment.
Das sind so Sachen, die Sie am Rande vielleicht auch mal überdenken.
Genau.
Aber es betrifft Sie in Ihrem Alltag auch überhaupt nicht.
Nicht, nein. Ich denke wirklich, uns geht es vor allem um gelebte Spiritualität an dem Ort, an dem wir uns eben berufen fühlen. Mhm. Den Ort freizuhalten für Gebet, für die Gegenwart Gottes, Menschen dazu einzuladen. Zum Beispiel jetzt auch einen kleinen Schlenker in einer doch sehr atheistischen Umwelt in Prag, dass da diese kleine Gemeinschaft wirklich sehr lebendige, eine sehr lebendige Zelle ist für christliches Leben und viele Menschen anzieht. Also nicht unbedingt zum Eintritt, aber zum Gespräch, zum Diskussionen, zu Vorträgen.
So einen Raum für Glauben bietet.
Und das sehe ich als unsere Aufgabe und vielleicht auch generell als Aufgabe von Orden in der Gegenwart.
Und auch generell als Aufgabe von emanzipierten, selbstbewussten Frauen?
Auf jeden Fall, klar. Und ich meine, nochmal zurück zu anderen Ordensgemeinschaften. Es gibt ja auch Frauen, die haben große Werke aufgebaut mit ein paar hundert Mitarbeiterinnen, die Barmherzigen Schwestern in München zum Beispiel. Schwester Theodolinde hat, ich weiß nicht wie viele Mitarbeiter, Adelholzen und Krankenhäuser und so weiter. Da gibt es super Frauen, ganz starke, tolle Frauen.
Eine davon hatte ich heute zu Gast. Ich danke Ihnen, dass Sie bei mir waren.
Dankeschön.